Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada steht weiter auf der Kippe. Belgien kann dem Vertrag nicht zustimmen, weil das Regionalparlament der französischsprachigen Wallonie dagegen ist. Daran änderten auch Zugeständnisse am Rande des EU-Gipfels nichts. Daraufhin brach die kanadische Handelsministerin Freeland die Verhandlungen über CETA ab. Ursprünglich war geplant, das Abkommen in der nächsten Woche zu unterzeichnen.
Eigentlich ist das hier der Ort, wo die großen Entscheidungen in Europa getroffen werden. Gipfeltreffen, Tag 2 heute in Brüssel. Die Kanzlerin ist da, die Staatschefs. Dass die wichtigsten Entscheidungen aber heute hier passierten, in der belgischen Provinzstadt Namur, sagt viel über den Zustand der EU. Gegen 16 Uhr reichte es Kanada. Handelsministerin Freeland brach die Gespräche mit der Regionalregierung der Wallonie ab über das Freihandelsabkommen CETA. Es scheint mir, sagt sie sichtlich berührt, dass die Europäische Union derzeit einfach nicht in der Lage ist, einen internationalen Vertrag abzuschließen. Wobei 27 EU-Staaten würden zustimmen, nur eben die Wallonie und damit Belgien nicht. Der französischsprachige Süden des Landes leidet unter hoher Arbeitslosigkeit und viele hier glauben, dass Freihandel zu noch mehr Jobverlusten führt. Konkret forderte die Wallonie zuletzt Änderungen bei den geplanten Schiedsgerichten und Garantien gegen Dumping in der Landwirtschaft. Ich denke, was den Kern der Sache angeht, wäre Fortschritt möglich. Es war einfach eine Zeitfrage. Ich kann nicht dem Parlament sagen, ihr müsst jetzt heute oder morgen zustimmen. CETA, eines der ambitioniertesten Projekte der EU auf der Kippe, wegen Widerstand in einem Regionalparlament. Die Staats- und Regierungschefs in Brüssel konnten da heute nur hilflos zuschauen und hoffen auf eine letzte Wendung. Es ist eilig, wir haben Kanada nächste Woche eingeladen. Der Ruf Europas steht auf dem Spiel. EU-Handelskommissarin Malmström twitterte am Abend, das ist noch nicht das Ende des Prozesses. Es ist ein absurdes Bild, das die EU bei diesem Gipfel abgab. Eine Regionalregierung, die direkt mit Kanada verhandelt, 3,5 Millionen Wallonen, die einen Vertrag für 500 Millionen Europäer stoppen können. Nach dem unentschlossenen Umgang mit Russland gestern hat sich auch heute bei CETA gezeigt, der EU fehlt es an Handlungsfähigkeit bei den ganz großen Themen.
Die Wallonie blockiert das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Mehr zu den Motiven der belgischen Region erfahren Sie auf tagesschau.de. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Koalition die umstrittene BND-Reform beschlossen. Das neue Gesetz erlaubt es dem Bundesnachrichtendienst unter anderem, Internetknotenpunkte in Deutschland anzuzapfen, um im Ausland E-Mails und Telefonate zu überwachen. Wirtschaftsspionage wird dem BND verboten, die Überwachung von ausländischen Regierungen eingeschränkt. Die Opposition hält die Reform für verfassungswidrig.
Die Enthüllungen von Edward Snowden, die NSA-Affäre, das Versagen im Umgang mit dem NSU, Anlass für den Bundestag, Arbeit und Kontrolle der Geheimdienste neu zu regeln.
Es darf keinen einzigen Tätigkeitsbereich des Dienstes geben, der nicht durch klare, bestimmte Rechtsgrundlagen bestimmt ist. Und es darf auch keinen Tätigkeitsbereich geben, der nicht durch eine starke parlamentarische Kontrolle kontrolliert wird.
Gelingen soll das mit folgenden neuen Instrumenten. Ein Geheimdienstbevollmächtigter unterstützt die Arbeit des parlamentarischen Kontrollgremiums. Einmal jährlich gibt es eine öffentliche Anhörung der Geheimdienstchefs. Und Geheimdienstmitarbeiter sind geschützt, wenn sie Missstände aufdecken. Die Union ist stolz auf die Reformen.
Nennen Sie mir eine Regierung auf dieser Welt, die ein Gesetz vorgelegt hat für ihren Nachrichtendienst. Nennen Sie mir ein Parlament, das so die Konsequenzen gezogen hätte wie mir. Nennen Sie es. Es gibt keines.
Die Reform des BND soll die Arbeit des Auslandsgeheimdienstes regeln. Die Rechte von EU-Bürgern werden zukünftig besser geschützt. Wirtschaftsspionage ist verboten. Außerdem müssen wichtige Abhöraktionen vom Kanzleramt abgesegnet werden. Das wiederum informiert das neu geschaffene unabhängige Gremium aus Bundesrichtern und Anwälten. Dafür darf der BND zukünftig in größerem Umfang und auch in Deutschland abhören. Die Opposition kritisiert die Gesetze scharf.
Sie nennen es Reform, wir nennen es die Legalisierung massenhafter Grundrechtsverletzungen. Sie machen das Parlament zum Erfüllungsgehilfen der Geheimdienste. Das halte ich für eine Demokratie und einen Rechtsstaat für unwürdig.
Dieses Gesetz wird vor dem EuGH und vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Und deswegen ist das hier heute ein schlechter Tag, für die Arbeit der Geheimdienste, für diesen Deutschen Bundestag und auch für unseren Rechtsstaat und die Demokratie.
Besserer Schutz vor Spionage oder der Einstieg in den Überwachungsstaat. Die Reform der Geheimdienste polarisiert.
Beschlossen hat der Bundestag außerdem strengere Regeln zum Schutz von Leiharbeitern. Vorgesehen ist unter anderem, dass Leiharbeiter nach 9 Monaten den gleichen Lohn erhalten wie Stammbeschäftigte. Zudem sollen sie nur noch höchstens 18 Monate in einem Betrieb eingesetzt werden können. Die Opposition stimmte gegen das Gesetz. Sie befürchtet, dass sich für die Betroffenen kaum etwas ändert. Das Bundesinnenministerium erwägt, die Bewegung der sogenannten Reichsbürger vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Ein Sprecher erklärte in Berlin, ein solcher Schritt müsse aber sorgfältig geprüft werden. Der tödliche Angriff eines Reichsbürgers auf einen Polizisten in Bayern hat eine Debatte über den Umgang mit der Gruppierung ausgelöst. Unterdessen wurde bekannt, dass es in Bayern und Sachsen-Anhalt möglicherweise Reichsbürger in der Polizei gibt. Nach Angaben der Behörden laufen Disziplinarverfahren.
Sie haben einen Kollegen verloren durch die Tat eines sogenannten Reichsbürgers. Jetzt zeigt sich, dass in der bayerischen Polizei selbst 4 Polizisten dieser Bewegung angehören sollen. 2 wurden bereits vom Dienst suspendiert. Der bayerische Innenminister überrascht.
Für mich ist das völlig unerklärlich, denn wenn jemand Polizeibeamter sein will, dann muss er sich ja gerade mit voller Überzeugung, mit voller Kraft für diesen Staat, für diesen Rechtsstaat, für diese Demokratie einsetzen.
Offenbar haben Behörden die Gefahr durch sogenannte Reichsbürger unterschätzt. Die SPD fordert Konsequenzen.
Dieser schreckliche Todesfall in Bayern zeigt, das sind keine Spinner, das sind Kriminelle. Und da dürfen wir als Staat keine Toleranz zeigen. Ich finde, Waffen gehören nicht in die Hände solcher Staatsfeinde.
Unklar ist, wie viele Bürger dieser Bewegung bundesweit angehören. Das Bundesinnenministerium schätzt eine niedrige 3-stellige Zahl. Experten glauben eher, es sind deutlich mehr als 1000. Auch über die Zahl der Gewaltbereiten wisse man zu wenig, kritisiert die Opposition.
Wir wissen wenig über das Gewaltpotenzial, über die Bewaffnung. Und da müsste der Bundesverfassungsschutz, also das Bundesamt, müsste hier genauer hinschauen und uns wirklich valide Analysen darüber liefern, wie groß diese Strukturen eigentlich sind.
Nach dem Tod des bayerischen Polizisten sieht auch Bundesinnenminister de Maizière Handlungsbedarf.
Ich denke, wir haben jetzt Anlass genug, auch im Bund zu prüfen, gemeinsam mit den Ländern, ob nicht auch das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Gruppierungen überprüft.
Noch aber steht nicht fest, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die sogenannten Reichsbürger tatsächlich überwachen wird.
Das Bundesjustizministerium hat seine Pläne konkretisiert, in der Nachkriegszeit verurteilte Homosexuelle zu entschädigen. Es geht vor allem um Urteile aus den Jahren 1949 bis 1969. Sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR hatten den Paragraphen 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte, unverändert aus dem Nationalsozialismus übernommen. Endgültig abgeschafft wurde er erst 1994.
Es ist lange her, aber diese Zeit prägt bis heute sein Leben. Als er 17 war, stand plötzlich die Sittenpolizei vor der Tür. Er wurde verhört, musste Namen nennen von Freunden, die wie er homosexuell waren. Dann das Urteil, 2 Jahre auf Bewährung wegen Unzucht mit Männern. Seitdem gilt er als verurteilter Straftäter. Das soll sich jetzt ändern.
Für mich persönlich würde das einfach eine Erleichterung bedeuten, dass ich jetzt diesen Makel nicht mehr an mir habe. Und auch für die Gemeinsamkeit für alle global, die mit betroffen sind, waren ja 50.000 rund betroffen. Für alle, die noch leben, würde ich mich das besonders freuen.
Neben der Aufhebung der Urteile sollen die Betroffenen finanziell entschädigt werden. 3.000 Euro pro aufgehobenem Urteil und 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr im Gefängnis. Schon lange kämpft Heinz, der nicht mit vollem Namen genannt werden will, für eine Rehabilitierung. Doch es galt lange als verfassungsrechtlich bedenklich, per Gesetz ein höchstrichterliches Urteil aufzuheben. Diese Rechtsauffassung hat sich für Verurteilungen wegen Homosexualität jetzt geändert.
Das Gesetz war deshalb längst überfällig, weil es ein Signal ist für die Opfer, deren menschenverachtende, menschenrechtswidrige Urteile endlich aufgehoben werden. Wenige von diesen Opfern leben noch und das ist wirklich das wichtigste Signal, das jetzt ausgesendet wird.
Nur noch etwa 5.000 wegen Paragraf 175 Verurteilte leben noch. Doch auch für Verstorbene können auf Antrag die Urteile aufgehoben werden.
Der EU-Gipfel konnte sich mit Blick auf den Krieg in Syrien nicht auf neue Sanktionen verständigen. Die Staats- und Regierungschefs fordern nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel aber eine dauerhafte Angriffspause für Aleppo sowie Zugang für Hilfslieferungen und medizinische Versorgung der Bewohner. Die Lage in der nordsyrischen Stadt ist dramatisch. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat die Offensive der syrischen Regierungstruppen und die Terrorakte von Islamisten in Aleppo verurteilt. In einer Resolution wurde eine unabhängige Untersuchung beschlossen. Mutmaßliche Täter sollen zur Verantwortung gezogen werden.
Noch kommen sie nicht, die Hilfskonvois der Vereinten Nationen. Diese Bilder von Überwachungskameras sollen die Feuerpause des russischen Militärs dokumentieren. Noch aber fehlen den UN-Hilfsorganisationen Sicherheitsgarantien, um mit der Evakuierung der Verwundeten zu beginnen. Die notwendigen Bedingungen für eine sichere und freiwillige Evakuierung kranker und verletzter Menschen und ihrer Familien waren nicht gegeben. Auch der UN-Menschenrechtsrat forderte heute in einer Resolution den sicheren und dauerhaften Zugang der Hilfsorganisationen. Beide Seiten, Oppositionsgruppen wie auch das Assad-Regime, hätten Zivilisten in Aleppo angegriffen, so UN-Menschenrechtskommissar Al-Hussein in seiner per Video übertragenen Rede. Aber die wahllosen Luftangriffe über dem östlichen Teil der Stadt durch die Regierungsarmee und ihre Verbündeten sind für die überwältigende Mehrheit der zivilen Opfer verantwortlich. Diese Verstöße stellen Kriegsverbrechen dar. Bombardierte Wohnviertel, Schulen, Krankenhäuser, die Liste der Menschenrechtsverletzungen in Aleppo ist lang. Sie sollen von einer Untersuchungskommission aufgearbeitet werden. Das beschloss heute der Menschenrechtsrat. Den Resolutionsentwurf hatte Großbritannien eingebracht, unterstützt unter anderem von Deutschland. Aus Sicht der syrischen Regierung sind die Vorwürfe Propaganda durch den Westen. Der russische Vertreter sieht sein Land durch die Resolution ungerecht behandelt. Wir sehen, dass einzelne Länder weiterhin Terroristen unterstützen, sie mit Waffen und Munition unterstützen. Das ist kriminell. Russland verlängerte die Feuerpause vorerst bis Samstagabend. Unterdessen wartet die Bevölkerung von Aleppo weiter auf Hilfe.
Seit knapp einer Woche läuft die Großoffensive der irakischen Armee zur Rückeroberung der Stadt Mosul von der IS-Terrormiliz. Viele Bewohner haben sich bereits auf die Flucht begeben. Jetzt erheben die Vereinten Nationen schwere Vorwürfe. Die bedrängte Terrormiliz habe offenbar hunderte Familien aus umliegenden Dörfern nach Mosul verschleppt, um sie als lebende Schutzschilde zu missbrauchen, so das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Zudem prüfe man Berichte, wonach IS-Terroristen 40 Zivilisten in einem Dorf erschossen haben sollen.
IS-Kämpfer haben im Gegenzug zur Mosul-Offensive die von Kurden kontrollierte Stadt Kirkuk angegriffen. Öffentliche Gebäude sowie das Polizeihauptquartier wurden beschossen. Nach Behördenangaben starben mindestens 22 Menschen. Kirkuk liegt 150 Kilometer südlich von Mosul und ist wegen der großen Erdölvorkommen in der Region strategisch wichtig.
In der Lutherstadt Wittenberg ist heute das neue Panoramabild des Künstlers Yadigar Azizi eröffnet worden. Vor dem Zuschauer tut sich eine mittelalterliche Straßenszene auf mit Händlern, Spaziergängern, Mönchen. Azizi thematisiert mit seinem neuen Rundbild Luther 1517, mittelalterliches Leben zur Zeit des Kirchenreformators. Im kommenden Jahr wird das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert, das mit dem Thesenanschlag Luthers in Wittenberg begann. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Oktober.
Das unbeständige, teilweise nasskalte Wetter setzt sich morgen noch fort. Ganz im Süden beruhigt sich das Wetter. Vor allem im Norden und in der Mitte fällt in der Nacht gebietsweise Regen, oberhalb von 700 Metern Schnee. In der Südhälfte Baden-Württembergs und Bayerns klart es zum Teil auf. Am Tag nur ab und an mal Sonne, gebietsweise regnet oder schauert es, im höheren Bergland Schnee, ganz im Süden Lichtblicke. In der Nacht 8 bis minus 2 Grad, am Tag 5 Grad in Teilen Oberfrankens, 14 Grad am südlichen Oberrhein. Am Sonntag freundlicher, in Nähe der Küsten einzelne Schauer, gegen Abend im Südwesten stellenweise Regen. Am Montag ist es im Süden zum Teil freundlich, im Norden und in der Mitte regnet es gebietsweise. Am Dienstag ist es im Südosten noch aufgelockert bei Föhn, sonst regnet es mitunter kräftig.
Um 21.45 Uhr meldet sich Karin Miosga mit diesen Tagesthemen. Auf der Kippe: CETA-Abkommen mit Kanada vor dem Scheitern und wenig Wirkung. Neues Gesetz soll Leiharbeit regeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.